Ich hatte keinen Zeitplan. Nee, echt nicht. Ich hatte auch wirklich Zeit. Also ich bin keiner, der es eilig gehabt hat. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war immer im Hier und Jetzt wirklich zufrieden. Es war nie so, dass ich dachte, so Menschenskind, jetzt bist du 33, jetzt musst du aber dringend Chefredakteur werden oder so Quatsch. Das war nie mein Gedanke.
Hi und willkommen bei Lehrjahre, dem ehrlichen Karriere-Podcast. Hier frage ich Leute aus meiner und aus älteren Generationen, wie es ihnen so geht und ging in der Zeit zwischen 20 und 30, was sie umgetrieben hat in ihren Lehrjahren und wie wichtig die Entscheidungen in der Zeit waren für alles, was dann kommt. Mein Gast heute ist Klaus Kleber. Er ist seit 2003 Moderator des Heute-Journals und davor war er 15 Jahre lang USA-Korrespondent für die ARD. Als Kind wollte er aber eigentlich Pilot werden und studiert hatte dann Jura. Und in dieser Folge erklärt er, wie das alles zusammenhängt, warum er dann doch nicht Anwalt geworden ist, was Tschernobyl mit dem Bodensee zu tun hat und warum sein einziges Bewerbungsgespräch, das er je hatte, erfolglos blieb. Ich fand es auch spannend zu hören, dass er der Meinung ist, dass unsere Lehrjahre, also die der Generation Y, irgendwie komplizierter und schwieriger sind als die seiner Generation und warum er glaubt, dass alles bei ihm geklappt hat, obwohl er nie einen Zeitplan hatte. Von ihm wollte ich wissen, Herr Kleber, woher haben Sie Ihre Gelassenheit? Zu sehen gibt es Klaus Kleber nicht nur im Heute-Journal, sondern auch auf dem Lehrjahre-Instagram-Kanal unter Lehrjahre-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Lehrjahre Nummer 5 und Klaus Kleber. Berühmt sein, Fluch oder Segen?
Meistens Segen.
Was sind Sie eher, Frühaufsteher oder Nachteule?
Bin Journalist geworden, um länger schlafen zu können.
Was mögen Sie lieber, die großen Fragen oder das Detail?
Ich mag die großen Fragen lieber, aber ich weiß, die Lösung liegt im Detail.
Wo haben Sie mehr gelernt, beim Radio oder beim Fernsehen?
Beim Radio.
Von wem haben Sie mehr gelernt, von Ihren Chefs oder von Ihren Mitarbeitern?
Das hat sich geändert. Früher habe ich mehr von meinen Chefs gelernt, inzwischen lerne ich mehr von den Kolleginnen.
Was ist wichtiger für Erfolg, Ehrgeiz oder Talent?
Ich finde, Ehrgeiz steht häufig im Weg.
Hallo Klaus Kleber, willkommen im Podcast.
Hallo, macht schon Spaß.
Ihr Vater war Raumfahrtingenieur. Sie wollten eigentlich als Kind Pilot oder Astronaut werden. Wenn Ihnen Ihre Sehschwäche da jetzt keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, wären Sie dann heute eher Astro-Alex als Anchorman?
Ich würde ganz sicher versuchen, Astro-Alex zu sein. Ja, der allerdings auch nicht so geboren wurde. Ich habe den mal kennengelernt in Moskau, im Sternenstädtchen. Und dann dachte ich, was für ein verschlossener Ingenieurstyp und so. Der ist bestimmt ein super Astronaut, aber er ist jetzt nicht so ein großer Sympathieträger. Und dann irgendwo düste er da oben als Astro Alex rum und war everybody's hero, auch meiner, auch in der Kommunikation. Also man kann sich dann auch entwickeln.
Sie waren zwar schon als Jugendlicher journalistisch unterwegs, nachdem das dann mit der Sehschwäche klar war. Sie haben aber dann Jura studiert, sogar promoviert, hätten auch in der Kanzlei anfangen können. Wann haben Sie das letzte Mal gedacht, ach, wäre ich doch mal Anwalt geworden?
Nie wieder. Das war eine Entscheidung, die kam nach der Referendarzeit. Ich habe schon in dem zweiten Staatsexamen dann der Kanzlei in Stuttgart, in der ich viel gearbeitet hatte, auch während der Referendarzeit schon, wurde ich da, hatte externe Gründe ziemlich gefordert und war da noch dick dabei und habe das intensiv kennengelernt. Und dann kam von dort ein Angebot, bleiben Sie hier, werden Sie innerhalb kürzester Zeit Partner. Das waren Möglichkeiten, die, glaube ich, gibt es heute gar nicht mehr. Und das in einer wirklich tollen Boutique-Kanzlei mit tollen Mandanten, tollen Fällen, weltweit tätig. Also ich habe gedacht, wenn du überhaupt jemals Anwalt wirst, dann hier. Und dann kam das Angebot vom Südwestfunk damals, so hieß der damals noch. Und die sagten sie haben doch dauernd bei uns gearbeitet und wollten mal richtig Journalist werden. Also wir hätten da jetzt was, das ist für 2 Jahre beschränkt und es ist Studioleiter in Konstanz. Und zahlen tun die etwas mehr als die Hälfte von dem, was die Anwälte gezahlt haben. Und dann habe ich mich, zufällig bin ich da gerade in Urlaub gegangen, habe gesagt, habe ich eine Woche Bedenkzeit. und habe das richtig so schön, wie man das im Leben sonst nicht kann, weißt du, mal so richtig durchdenken können und habe mich dann eindeutig entschieden und nie wieder zurückgeguckt.
Auch keine Sekunde in Konstanz, wo vielleicht mal nicht so viel los war oder nur das Hafenkonzert das journalistische Highlight war.
Also man solle mir dann den westlichen Bodenseeraum nicht unterschätzen. Wir haben tolle Geschichten gemacht im Radio und das war eine super schöne Zeit. Auch spannend, auch politisch spannend. Bis hin zu Tschernobyl. Da wehte damals der europäische Wind in den westlichen Bodenseeraum wahnsinnig viel Radioaktivität, gerade da, wo wir waren. Und plötzlich waren wir im Brennpunkt des Geschehens von Tschernobyl.
Hätte auch keiner gedacht in
Hätte
Konstanz.
niemand erwartet, ne? Und es war eine journalistisch wirklich lohnende Zeit. Ich habe es wahnsinnig genossen. Und abends um 18:30 Uhr war ja auch die letzte Sendung, Baden-Württemberg aktuell am Abend. Und da war noch lange Sonne und es war Zeit, auf dem See zu segeln. Und es war ein Traum.
Wie alt waren Sie bei dieser Entscheidung, Kanzlei oder Konstanz?
Knapp unter 30.
Wann haben Sie das erste Mal gearbeitet?
Als Journalist?
Nee, einfach irgendwas, wo Sie Geld für bekommen haben, für das, was Sie
Als
gemacht haben.
Werkstudent bei der Firma Interatom. Damals hatte Atomenergie noch einen ganz anderen Klang als dann wenig später. Und ich bin in Bensberg bei Köln auf die Schule gegangen und der große lokale Unternehmer war Interatom. Und das war Hightech der damaligen Zeit. Und ich war in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und dann war es toll, da für 3,25 Mark die Stunde als Werkstudent zu arbeiten. So habe ich die Sommerferien verbracht und mir ein bisschen Geld zusammengesammelt für das Motorrad, das ich haben wollte, für das ich dann den Führerschein brauchte, wo ich bei der Prüfung feststellte, dass ich die Augen nicht hatte, um Pilot zu werden. Und so hängt alles zusammen.
Was haben Sie da gelernt bei Interatom? Oder haben Sie
Wie ein
nichts
Büro
gelernt?
funktioniert. Das war wirklich, wie ist so ein Alltag? Ich dachte natürlich Forschung und dachte, wir sitzen da an irgendwelchen Geigerzählern und zählen Atome oder so. Aber zunächst mal war das Büro mit allem, was dazugehört. Mit dem übereifrigen, kettenrauchenden Chef, mit den eher phlegmatischen Ingenieuren, die schon ewig in der Abteilung waren und die dachten, das wird schon ein junger Mann und als erstes mal um 6 Uhr morgens in der Gleitzeit gekommen sind und bis 8 Uhr eigentlich nur Zeitung gelesen haben, bis die Chefs kamen. Habe ich was gelernt, eine Sekretärin war da, der hab ich was gegeben, was sie tippen sollte. Ne? Damals brauchte es ja noch Fachkräfte, um ein Dokument zu schreiben. Und dann sagte ich, da kommt es jetzt nicht auf, Sie müssen ja alle Tippfehler korrigieren. Das ist jetzt nur ein internes Papier, also nicht so. Und dann hat die mich angeguckt und sagt, das mag ich gar nicht. Ja, sag ich wollte ja nur sagen, es ist einfacher, es kann schneller gehen. Nee, sagt sie, ich möchte, das ist Teil von meinem Job, dass das, was ich schreibe, hinterher fehlerfrei ist und sauber aussieht. Und wenn Sie mir jetzt sagen, das brauche ich nicht, dann nehmen Sie mir einen Teil von meiner Würde weg. Ey, dachte ich, hätte ich nicht gedacht. Stimmt. Und das sind so Lektionen fürs Leben, habe ich nie vergessen, dass man die Arbeit jedes anderen respektieren muss. Und das hat sie mir sehr deutlich. Eine ganz junge Kollegin, die war 4, 5 Jahre älter als ich. Und damals alles noch auf Sie, auch im Büroumgebung, während man heute doch selbst auf der Bank geduzt wird, wenn man kommt, waren noch andere Sitten. Aber ich glaube, diese Wertvorstellung, die dahinter steht, hoffe ich mal, hat sich nicht verändert.
Sie haben gerade schon ein bisschen die Persönlichkeiten und Charaktere beschrieben, die es da in diesem Büro gab. Was glauben Sie, welche Rolle haben solche charismatischen oder auch abschreckenden Persönlichkeiten dabei gespielt, was Sie werden wollten? Sie haben ja dann auch beim Kölner Stadtanzeiger bei der Lokalzeitung gearbeitet. Wenn da jetzt der Chef ein totales Arsch gewesen wäre und die Stimmung unterirdisch, hätten Sie dann trotzdem danach gesagt, ach, Journalismus ist der Traumjob?
Ich glaube, das war noch ein ganz zartes Pflänzlein. Mit diesem Journalist könnte man doch auch werden. Und ich glaube, wenn Jupp Pelzer, der damalige Chef, wenn der so gewesen wäre, wie Sie jetzt sagen, der hätte mir es verderben können. Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt versuche, mich zurückzuversetzen, ja, das wäre möglich gewesen, dass das eine große Enttäuschung geworden wäre. Und ob ich dann die Kraft gehabt hätte, nochmal zu sagen, ich versuche es mal woanders. Vielleicht geht es ja doch irgendwo zu, wie bei Bernstein und Woodward und alles ist ganz aufregend. Ob ich die Kraft nochmal gebracht hätte, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich dann heute in der Tat Anwalt.
Warum eigentlich Jura? Wie viel hat Ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis, vielleicht das Bedürfnis nach Prestige und Anerkennung, Jura ist ja auch irgendwie was Schwieriges, oder auch die Erwartungen der Eltern eine Rolle gespielt, dass sie Jura studiert haben und nicht, weiß ich nicht, Publizistik oder Politik oder irgendwas, womit man dann auch am Ende Journalist hätte werden können?
Ich habe damals mit einigen Leuten gesprochen, die in den Medien waren. Also niemand, den wir kannten. Also meine Familie, in meiner Familie bin ich, glaube ich, der erste Anwalt. Ich wüsste nicht, dass es irgendwann mal eine, jedenfalls habe ich ja diese sogenannte Befähigung dazu. Also ich habe das Zeugnis, dass ich mir ein Schild raushängen darf und sagen kann, hier wohnt ein Rechtsanwalt. So jemand gab es noch nie in meiner Familie. Und Publizisten gab es auch keine. Und das musste ich mir alles selber finden. Und ich habe so ein bisschen rumgefragt und dann war das Feedback damals, also zunächst mal, du musst was studieren, du musst ein abgeschlossenes Studium haben, denn mein Wunsch war ja, in die große weite Welt zu gehen und Radio- oder Fernsehreporter zu sein in Amerika. Das war so der Traum. Afrika super, Asien super, aber eigentlich wirklich mal in Amerika. Und da war ganz klare Auskunft, irgendwas musste studieren. Und dann sagten mir Journalisten, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war und wie ich auf den kam, der war wohl bei der FAZ und die sagten, ja, da gibt es jetzt diese ganzen Journalismusstudiengänge und so, das war neu. Und also so Leute stellen wir nicht ein. Da sage ich, kann doch nicht schaden. Also das, doch, sagten die, wenn jemand sich so dämlich entscheidet für sein Studium, dass er Journalismus studiert, dann nehmen wir den schon gar nicht, weil das eine Fehlentscheidung ist. Journalismus muss man praktisch lernen und den akademischen Hintergrund muss man sich woanders besorgen. Und denen war dann egal, ob du Medizin studierst oder Paläoastrobotanik oder was, es musste halt irgendwie ein Abschluss sein. Und damals gab es eine Rechts-AG in der Schule. Die hat so ein junger Rechtsanwalt hat das gemacht. Ich nehme an, ein Vater von einem Mitschüler oder so. Und ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Der hatte interessante Fälle erzählt und dann hat man sich drüber gestritten, was denn jetzt eine gerechte Lösung wäre für den Fall. Und dann dachte ich, Jura könnte ganz gut sein. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, finde ich unbedingt, gerade für Journalismus, weil man zwei wichtige Dinge lernt im Jurastudium. Das eine ist, dass man lernt, dass jede Sache zwei Seiten hat. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich in das Denken der anderen Seite hineinzuversetzen, dann verlierst du möglicherweise den Prozess, aber du verlierst auf jeden Fall jede Vergleichsverhandlung nach einer gütlichen Lösung. Du musst verstehen, was macht den anderen ticken, wo ist der Punkt, wo er nachgeben könnte, wo kann er nicht nachgeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und diese Dinge von zwei Seiten sehen, was für Journalisten wirklich sehr wichtig ist. Manchmal sind es auch fünf Seiten. Das lernt man im Handwerk. Und das Zweite ist, ich habe ja eine Weile als Anwalt auch gearbeitet, da kommen Leute zu Ihnen, die stehen mitten im Leben, die haben viel erreicht, die haben Unternehmen, die haben vielleicht 300-400 Mitarbeiter und fällen jeden Tag folgenreiche Entscheidungen. Und dann kommen sie zu dir und sind betrogen worden von einem Lieferanten oder von einem Auftraggeber. Und da ist immer auch eine menschliche Seite dabei. Und die erzählen dir erstmal alles. Und aus diesem Wust von Informationen musst du dann die 3-4 Kernfragen rausholen, um die es geht, wo sich der Fall entscheidet. Hat der damals gesagt, erteile ich Ihnen den Auftrag, oder hat er gesagt, könnte ich Ihnen den Auftrag geben? Hat er gesagt, das Haus muss ökologisch sein, oder hat er gesagt, ich interessiere mich auch für Ökologie? Solche Kleinigkeiten, wo ist der Beweis dafür, das dann rauszufieseln? Und das mache ich im Grunde bis heute. Aus einem komplexen Vorgang wie jetzt der Finanztransaktionssteuer oder der Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente oder was auch immer uns gerade politisch beschäftigt, die Knackpunkte sind ganz, ganz wenige und die musst du versuchen rauszuarbeiten. Nur dann kannst du vernünftig moderieren und nur dann kannst du vernünftige Berichte machen. Und insofern, finde ich, liegen dieses Jura und Journalismus nicht nur nach dem Buchstaben so relativ nah beieinander.
War Ihnen das schon vorher klar, dass es diese Gemeinsamkeiten gibt, oder haben Sie das rückwärts verstanden? Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn Menschen ihren Lebenslauf und ihren Lebensweg erklären, dann steckt da auch mal so ein bisschen, nicht Rechtfertigung, aber halt Erklärung mit drin, warum das ja eigentlich alles so Sinn gemacht hat und auch zusammengepasst hat.
Also das kann ich eindeutig beantworten. Ich hatte keine Ahnung, dass das nützlich ist. Für mich war ein anderes Motiv für Jura entscheidend. Damals war der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und ich wollte nun mal in den Rundfunk, das Einzige. Es gab ein bisschen RTL, aber die sendeten von außerhalb der Grenzen nach Deutschland rein. Also wenn ich jetzt mal weltberühmter Weltspiegel-Korrespondent werden will, musste ich in dieses System. Und das war damals wesentlich schlimmer als heute, politisch verseucht. Und mir kam es sehr darauf an, wie damals jemand, mit dem ich über die Berufsideen sprach, und der sagte, achten Sie drauf, wenn Sie mal vor die Wand fahren, aus so einem Grund zum Beispiel, dass Sie sagen können, hier stehe ich und kann auch ganz anders, und dann gnade euch Gott. Dass man jederzeit die Souveränität hat zu sagen, wisst ihr was, im Gegensatz zu euch Pfeifen, habe ich eine andere Möglichkeit.
Geht halt in die Kanzlei.
Ja, ich kann immer noch, und da ist Jura natürlich auch so eine Allzweckwaffe.
Ja.
Also die Leute glauben ja immer noch, ein guter Jurist kann praktisch jedes Problem lösen. Und solange diese Legende sich hält, ist das ein gutes Studium.
Wenn man Ihnen mit 25 nach dem ersten Staatsexamen gesagt hätte, mit 64 sitzen Sie irgendwo und reden über Ihren Weg, und der ist zu dem Zeitpunkt dann da, dass Sie der Moderator einer der wichtigsten Nachrichtensendungen in Deutschland sind, hätten Sie dann gesagt, ja, kann schon sein, weil ich will ja viel und ich kann ja viel. Könnte sein, dass ich da mit Anfang 60 bin?
Ich glaube, ich hätte nicht so dicke Hose gemacht, aber ja, ich hätte das für möglich gehalten. Denke schon. Also es ist, also ich hätte dabei immer gewusst, außer du musst ein bisschen was können, sind wahnsinnig viele Zufälle und Glücksmomente und Timing. Timing ist immer, ich merke immer wieder, wie wichtig Timing ist. Da muss viel, viel, viel genau auf die richtige Seite fallen, worauf du gar keinen Einfluss hast. Aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, das, was dieser Hajo Friedrichs da macht oder so, das könntest du auch mal machen? Dann hätte ich gesagt, ja Mensch, also wenn alles super, super läuft, warum eigentlich nicht? 25? Ja, aber mir ging es ja nicht darum, eine Sendung zu moderieren. Das wollte ich gar nicht werden. Ich wollte ja raus. Das war, meine Familie hatte nicht die finanziellen Mittel. Ich habe, bis ich Abitur hatte, wir haben so eine Schulreise nach London gemacht. Das war meine Auslandserfahrung. Sonst ein bisschen Österreich. Und einmal in Dänemark. Das war's. Und ich wollte unbedingt raus. Und dazu brauchte ich einen Arbeitgeber, der das zahlt. Deswegen war die Lufthansa eine gute Idee. Mhm. Und Journalist dann später passte perfekt dazu.
Dann haben Sie aber ja Ihren Lebenstraum schon mit 31 oder so erreicht und sind dann nach Amerika geschickt worden als Korrespondent. Lagen Sie damit dann im Zeitplan?
Ich hatte keinen Zeitplan. Nee, echt nicht. Ich hatte auch wirklich Zeit. Also ich bin keiner, der es eilig gehabt hat. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war immer im Hier und Jetzt wirklich zufrieden. Bis auf so ein paar Strecken, die, glaube ich, in jedem Leben da sind, wo dir das Wasser bis zum Hals steht. Aber es war nie so, dass ich dachte, so Mensch, jetzt bist du 33, jetzt musst du aber dringend Chefredakteur werden oder so Quatsch. Das war nie mein Gedanke.
Woher kommt diese Gelassenheit?
Ich habe halt wahnsinnig Glück gehabt. Ich war wahnsinnig gern Student, deswegen bin ich es auch 7 Jahre lang geblieben. Ich habe 14 oder mehr Semester studiert und nebenbei als rasender Reporter mit meinem alten Rost Renault durch die Gegend rasend Stories gemacht. Und ich war dann, die Zeit am Bodensee war eine goldene, wunderschöne Zeit, journalistisch und privat. Ja, und dann ging es ja schon nach Amerika. Also, und das habe ich mir auch nicht planvoll arbeitet. Das ergab sich an einem 16. April plötzlich. In der Nacht wurde ich dann Korrespondent in Amerika. Also hatte ich am Morgen noch keine Ahnung von.
Sie hatten vielleicht keinen Zeitplan, aber Sie hatten ja dieses klar formulierte Ziel, dass Sie raus wollen, am liebsten nach Amerika. Mhm. Ich hatte letzte Woche einen Gast im Podcast, einen Investmentbanker, der gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man klare Ziele formuliert und die am besten aufschreibt. Und er persönlich macht auch 5-Jahrespläne, wie er diese Ziele erreicht.
Anderer Typ als ich.
Ja, aber was glauben Sie denn, was hatte die klare Formulierung des Ziels, auch wenn da kein Datum dran hing, aber ich will mal Amerika-Korrespondent werden. Wie viel hatte das damit zu tun, dass es dann auch geklappt hat?
Ich wusste, das ist es, als sich die Gelegenheit bot. Da musste ich nicht lange nachdenken, sondern dachte, ja, das ist es. Aber ich hatte mich kurz vorher um Paris beworben. Völlig aussichtslos. Aber dachte, ja, also jetzt mal raus. Es war ja von vornherein klar, das war schon in der Zeit, wo ich in Konstanz war, als Studioleiter Konstanz, was ein toller Titel ist. Allerdings gab es außer einer aufsässigen Technikerin, die sich von mir nicht sagen ließ, niemand, den ich hätte leiten können. Also es war. ich dachte schon, danach muss was kommen, denn die Zeit ist zu Ende. Wurde mir auch gesagt, wenn wir dann nichts für Sie haben, sind Sie wieder draußen. Also das war klar. Also kein Anspruch auf Festanstellung auf Dauer. Das war eine kleine Festanstellung, aber mit Zeitvertrag. Und dann ergab sich halt plötzlich die Notwendigkeit, einen jungen Mann nach Amerika zu schicken, der sich nichts dabei denkt, Junior-Korrespondent zu heißen und für 2 zu arbeiten, weil der Senior-Korrespondent, der dort war, erkennbar nicht mehr arbeiten wollte. Und da man den aber wegen seiner großen Lebensverdienste jetzt nicht einfach auf die Straße setzen wollte, blieb der pro forma da.
Hatten Sie da Verständnis für oder hätten Sie gesagt, ich verstehe nicht, warum man den nicht einfach rausschmeißt, wenn er nicht mehr arbeitet?
Das war ja meine Chance. Denn wenn es jetzt eine richtige Senior-Korrespondentenstelle gewesen wäre, hätte mich niemand gefragt. Es ging um einen jungen Ausputzer, der die Sache da halt regelt und unauffällig die Arbeit macht. Und das passte auf mich.
Sie mussten ja nicht so lange drüber nachdenken, haben Sie gerade gesagt, dass Sie dahin wollten. Aber Sie hatten ja, glaube ich, schon damals Ihre Frau, die Ärztin ist. Mhm. Und gerade so ein Beruf wie Arzt ist ja in anderen Ländern oft schwierig anzuerkennen, dann da zu arbeiten. Inwiefern hat diese Frage eine Rolle gespielt oder vielleicht auch, ob man Kinder haben will und ob die dann in Amerika aufwachsen soll bei der Entscheidung, den Job anzunehmen?
Das passte damals absolut perfekt, weil wir gerade schwanger waren, als dieses Angebot kam. Und meine Frau sagte, das ist doch toll, dann machen wir jetzt, das war auch damals für Washington nur ein 2-Jahres-Vertrag, sagte, wunderbar, machen wir 2 Babyjahre und machen sie in Amerika und das ist doch toll. So ging es los. Also es passte uns beiden wirklich perfekt. Und dass es dann so viel mehr und so länger wurde, das konnte man nicht absehen.
Spulen wir mal nach vorne. 15 Jahre USA, ein kurzer Stopp in London. Seit 2003 sind Sie heute Journalmoderator. Als die Möglichkeit kam, von London nach Mainz zu gehen und Sie das Angebot bekommen haben, heute Journalmoderator zu werden, hat Ihre Familie oder haben Ihre Kinder ja auch eine Rolle gespielt, oder?
Ja, aber Sie haben diese Rolle dann nicht ausgespielt. Wir lebten ja wie alle diese Expats in Washington, die ja auch Teil unserer Umgebung waren, hatten wir immer dieses Damoklesschwert über dem Kopf, was manche Leute auch gar nicht so schrecklich fanden. Also wir gehen dann irgendwann wieder nach Hause zurück. Niemand, fast niemand, blieb so lange wie wir. Also wir sind ja nach den ersten 2,5 Jahren Washington, waren wir dann 1,5 Jahre in Berlin und dann wurden es nicht 2, sondern 12, die dann auf die 3 praktisch noch drauf kamen. Und das waren immer wieder Verlängerungen. Und uns allen Vieren war klar, auch den Kindern, die ja allmählich dann in das Alter reinwuchsen, wo man dann auch mal mitkriegt, was da so läuft, das ist eine endliche Zeit. Und dann wurde sie um 2 Jahre verlängert, dann wurde sie um 3 Jahre verlängert, dann wurde sie um 2 Jahre verlängert, dann wurde sie um 5 Jahre verlängert. Also es wurde immer mehr. Und dann waren die Kids so ungefähr 13 und 16, als dann klar war, jetzt ist es wirklich gut. Und dann kam das Angebot vom NDR, von Washington direkt nach London zu gehen. Ja, und das war natürlich ein riesiges Geschenk. Also ich dachte, jetzt wirst du mal ganz schön in die Zentrale und da mal so ein bisschen Hörner abschleifen oder so. Und dann kam London und das war ein Traum. Und nach 3 Monaten London kam ARD, kam dann das Angebot vom ZDF mit dem Heute-Journal. Und meine drei Frauen haben alle sofort gewusst, das kann er eigentlich nicht ablehnen. Und Alexandra, die jüngere der beiden Töchter, malte dann, während ich vor dem Café, wo der Anruf kam, auf und ab lief. Und meine Frau hat den Töchtern dann schon gesagt, da hat ein Herr Brender angerufen. Und ich kann mir vorstellen, da geht es jetzt darum, dass der Papa zum ZDF geht. Also es fiel aus dem Himmel. Also wir hatten keine Ahnung. Der Anruf kam wirklich aus out of the blue. Und dann hat Alexandra, die ganz gut malen kann, hat eine Kuh gemalt, so als Zeichen auf so einem Parkverbotsschild, ne? So rot durchgestrichen. Mhm. Hat sie auf die Serviette gemalt und von innen gegen die Scheibe von dem Café gehalten. Und ich lief da oben und verhandelte jetzt mit, wie machen wir das und kann man mal sprechen und ist das eine Möglichkeit da auf und ab und sah da diese Kuh immer gegen das Fenster. Und dann bin ich hinterher reingegangen und habe gesagt, warum hast du eine Kuh gemalt? Und dann sagt sie, ich gehe in kein Kuhdorf. Und sie hatte mitgekriegt, dass der Job in Mainz ist. Und
wenn man in Washington, London aufgewachsen ist, genau, ist Mainz ein Kuhdorf.
Die Kids haben dann gesagt, Washington, London, Mainz, das soll eine Karriere sein. Und die waren schon spitzzüngig, aber waren total solidarisch und haben gesagt, nee, das machen wir jetzt auch noch, das ist okay. Das ist ein Riesengeschenk, denn das hätte ja auch anders sein können.
Jetzt machen Sie das ja auch schon über 15 Jahre.
Ich höre das nicht gern.
Meine Frage ist, hat sich die Zeit, um wie viel Uhr Sie in die Redaktion kommen, geändert?
Die hat sich geändert, als ich nicht mehr Chef der Redaktion war. Das war aber schon vor jetzt fast 10 Jahren. Damit war plötzlich dieser ganze Budget, Personalfragen, Grundsatzentscheidungen, technische Erneuerung, all dieser Kram, ich sage Kram, das sind ganz wichtige Sachen, war von meinen Schultern genommen. Und seitdem komme ich um die Mittagszeit in die Redaktion und oft genug erst nach 14 Uhr, wenn um 14.30 Uhr, da muss man wirklich da sein, da beginnt dann die entscheidende Konferenz. Aber ich kümmere mich zu Hause ab morgens um 9:30 um die Sendung. Aber es ist gut, den Schreibtisch zu Hause zu haben. Und es ist eigentlich, jeden Tag zeichnet sich ein Thema ab, in dem ich nicht sattelfest bin. Und dann kann ich mich da schon mal ein bisschen einlesen, eindenken, Fragen wie, wen interviewen wir heute Abend zu dem Thema, sind wichtig. Dann bin ich auf YouTube unterwegs und gucke von verschiedenen Menschen, die in Frage kommen, wenn ich sie nicht ohnehin kenne, Videos an, wie sind die so im Interview, wie kommen die rüber. Es ist eigentlich jeden Tag irgendwas, was man in Ruhe überlegen muss, bevor man reinfährt. Und
dann um 14.30 Uhr gibt es eine Konferenz und danach bereiten Sie sich vor, oder?
Nö, also mit Moderation schreiben beginne ich so meistens zwischen 18 und 19 Uhr. Manchmal auch erst um 20. Denn die Hauptarbeit, auch für den Moderator, bei so einem Moderatorenmagazin wie Heute Journal, und ich nehme an, das geht Ingo und Karin bei den Tagesthemen genauso, Moderatorenmagazin wird schon wesentlich vom Moderator mitgeprägt. Und die Frage, was machen wir, in welcher Reihenfolge, wie gehen wir an die Themen ran und so, das ist eigentlich 2/3 der Arbeit, so ungefähr.
Und machen das alle Moderatoren so oder machen Sie das auch so, weil Sie halt vorher auch Leiter der Redaktion waren und dann auch nochmal irgendwie so einen anderen Blick drauf haben?
Also ich bin ja nie da, wenn die anderen es machen. Und also die Kolleginnen sagen mir, dass ich schon einer bin, der sich verdammt viel einmischt und da schwingt irgendwann so, jetzt lass uns doch auch mal in Ruhe unsere Arbeit machen. Und das sollte ich vielleicht auch mehr, aber gleichzeitig kann ich es nicht lassen.
Wen nervt das mehr, die jüngeren oder die älteren Kollegen?
Das ist eine Typfrage, nicht eine Altersfrage, glaube ich. Und die einen sagen es deutlicher als die anderen.
Natürlich immer mit anderen Herausforderungen, aber unterm Strich machen Sie den Journalismusjob jetzt schon über 40 Jahre. Ist Ihnen nie langweilig?
Nee, das war auch, ich kann Langeweile schwer ertragen. Wenn es Langeweile und Pflicht zusammenkommen. Langeweile so, mal in Muße irgendwo dem Sonnenuntergang zuschauen, ist wunderbar. Aber in der Arbeit, das sogar brauche ich und habe nie genug davon. Aber so im Arbeitsalltag Langeweile zu empfinden, was ich mache, das habe ich schon ganz früh gemerkt, das treibt mich in den Wahnsinn. Und spannend ist das, was wir machen jeden Tag. Es ist halt auch live. Das ist es ja auch. das bringt so ein Chili in den Tag, den ich glaube ich brauche. Und wenn der Tag jetzt mal nicht so wahnsinnig spannend ist, dann mache ich ihn spannend, indem ich meine Arbeit so lange rauszögere, bis es echt wieder eng wird. Das nervt andere auch. Das ist auch manchmal ein Mangel an Professionalität. Und es gibt durchaus Kolleginnen, die mich da mal drauf hinweisen. Ich schaffe es immer, ich komme in letzter Minute ins Studio. Ich weiß nicht, wie das kommt.
Aber noch nie zu spät gewesen.
Bis jetzt noch nicht.
Ich möchte ein bisschen verstehen, was Sie glauben, was die Basis für diesen Erfolg ist. Sie haben eben schon gesagt, natürlich war es auch ganz viel Glück. Aber wenn Sie das jetzt mal so sortieren müssten in der Reihenfolge, wie viel ist Talent, wie viel ist Fleiß oder harte Arbeit und wie viel ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
Also es darf ganz sicher nicht daran fehlen, sich wirklich reinhängen zu wollen, und zwar mit Arbeit. Es gibt so, ich glaube, das kommt aus diesen ganzen Castingshows und so weiter, dass ich viel jungen Leuten begegne, die dann sagen, und da gebe ich dann auch alles und das ist mein Traum und da hänge ich mich dann voll rein und so. Ja, sage ich dann, und wie stellen Sie sich das vor, das mit dem Reinhängen? Also wie könnte das so sein? Und da merke ich, die haben gar keine Vorstellung, was es heißt, sich reinzuhängen. Also nicht, dass sie irgendwie heimlich dann doch faul werden oder so, sondern die machen dieses Versprechen, ich hänge mich rein, ohne was vor Augen zu haben, was von ihnen verlangt werden könnte. Und damit ist das ja ein leeres Versprechen. Und was du wirklich brauchst, ist der Wille, zum Beispiel an ein Thema, das von vornherein stinklangweilig klingt, wo du weißt, das Stück wird, wenn ich mich total reinhänge, bestenfalls durchschnittlich. Ich habe nur noch 6 Stunden. Es gibt niemanden, der dazu wirklich so als Protagonist sich eignet, dass man sagt, jawohl, an dem bleibe ich dran.
Was ist so ein Thema zum Beispiel?
Gewerkschaftstarifbindung. Natürlich kann man das auch interessant machen, aber nicht in 6 Stunden. Da muss man irgendwie morgens um 6 am Werkstor sein, muss, weißt du, so richtig einsteigen. So, und eine undankbare Aufgabe übernehmen, die wahnsinnig viel Arbeit macht, wenig Ruhm bringen wird, aber in der Sendung ungebringt gebraucht wird. Das sind die harten Sachen. Nicht, ich arbeite mal bis nachts um 3. Selbstverständlich gehört das auch mal dazu. Aber das ist nicht das, wo sich's entscheidet. Und diese Bereitschaft, das zu machen, ist wichtig. Aber in meiner persönlichen Erfahrung, die Bereitschaft zu springen, ist noch wichtiger. Da war damals entstand, wir haben vorhin über diese Situation schon mal gesprochen, ich war ein junger Reporter in Konstanz am Bodensee. Ich hatte nicht bewiesen, dass ich irgendwie international kann. Und der Südwestfunk brauchte von heute auf morgen jemand, der in Washington dafür sorgt, dass nachts um 3 notfalls jemand für die Frühsendungen in Deutschland oder nachts um 2 livefähig da ist und akute Sachverhalte schildern kann. Das war nämlich in der Nacht vorher schiefgegangen. Da hatte Ronald Reagan Gaddafi bombardiert Libyen und das war eine internationale Krise und der Washington-Korrespondent war nicht zu gebrauchen. So. Und dann wurde gesagt, so, der Südwestfunk muss diese Stelle besetzen für 2, 3 ARD-Anstalten. Und da ist jemand, der es nicht kann. Wir brauchen jemand, der ab morgen das machen kann. Ab morgen ist natürlich öffentlich-rechtlich immer ein bisschen nicht ganz so wörtlich gemeint. Und da gab es deutlich Leute im Südwestfunk, die viel besser dafür qualifiziert waren als ich. Aber ich wurde auch gefragt, weil ich für meine Doktorarbeit mal 4 Monate in Amerika war und da hieß es irgendwie, Amerika, das kann der und er spricht gut Englisch und dann fragen wir ihn auch mal. Und dann wurde ich gefragt, wie ich mir das vorstelle und dann wurde gefragt, und wann können Sie loslegen? Ihre Frau ist hochschwanger und sind da am Bodensee. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es nachmittags um 4 und die Flieger nach Amerika gehen alle am späten Vormittag. Heute ist zu spät, aber morgen könnte ich. Und das war der Punkt. 2, 3 andere sagten, ja, muss mal gucken, jetzt haben wir auch schon Ferienplanung für den Sommer, hatten wir natürlich auch. Ja, muss mal gucken, Herbst wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ne? Und dass ich gesagt habe, morgen früh geht's. ich bin dann nicht am nächsten Morgen gegangen, das war gar nicht notwendig, aber dass ich bereit war, das zu machen, und ich war es wirklich, war ein ganz entscheidender Faktor. Und man muss halt in so einem Augenblick sagen, ja,
flexibel sein.
Flexibel sein. Und ich, meine Erfahrung ist auch, wenn man sich was wahnsinnig lange durch den Kopf gehen lässt, so Wegentscheidungen, und hinterher nach ewigen und Gesprächen und nochmal lesen und langer Spaziergang und so weiter, irgendwie spürt man am Ende, im Grunde habe ich das von der ersten Minute an gewusst, dass das so ausgehen wird. War bei mir so 2-3 Mal im Leben. Und wenn dann der Zeitdruck kommt, dann sollte man einfach sagen, komm, was sagt der Bauch? Ja, nicht mehr nachdenken. Und jetzt weiter. Ich weiß nicht, vielleicht schicke ich jetzt über diesen Podcast Menschen ins Unglück, aber in meinem Leben hat sich das bewährt.
Welche Rolle spielen Ratschläge von anderen Menschen bei so Entscheidungen? Also als Sie zum Beispiel Spiegel-Chefredakteur hätten werden können, wer war dann die erste Person, die Sie angerufen haben?
Meine Frau. Klar, also gibt keine Alternative. Und zwar, weil mir ihr Rat sehr wichtig war, nicht weil sich das so gehört. tut es aber auch. Und letztendlich bist du doch allein. Also ich hatte ja Gott sei Dank jede Menge Leute, die das können und kennen. Ich kannte kaum jemand beim Spiegel. Aber die 2, 3, die ich kannte und die dann auch wussten, dass das im Gespräch ist, was hochgeheim war damals, haben mich bestärkt, was mir diese Entscheidung schwerer gemacht hat, nicht hinzugehen. Aber es gab sicher ganz viele, die sagten, um Himmels Willen, den doch bloß nicht. Aber das, am Ende musst du deinem Gefühl folgen. Und ich habe gelernt, leave good enough alone. Man versucht dann immer, diese Entscheidungen zu optimieren. Und wenn das schwer ist, dann heißt das ja auch, es ist so ungefähr 50-50. Also einen richtig großen Fehler machst du wahrscheinlich nicht. Und dann mach jetzt eine Entscheidung und then go. Und ich war schon entschlossen, zum Spiegel zu gehen. Und dann hat aber das ZDF gefragt, was notwendig wäre, dass ich bleibe. Und es ging überhaupt nicht um Geld übrigens, interessanterweise.
Sie hätten aber beim Spiegel deutlich mehr verdient, oder?
Ja, aber auch das ZDF hat mich dann gut behandelt. Aber ja, da ist nach wie vor ein ganz wesentliches Delta natürlich. Und ich habe mich dann, wie überhaupt, wenn ich zurückgucke, war nicht Programm, ist so geworden. An den 2 oder 3 Stellen, wo es Grundsatzentscheidungen waren, habe ich mich jedes Mal gegen das Geld entschieden. Ohne groß drüber nachzudenken, aber jetzt zurückschauend denke ich, ja, das war aber die schlechter bezahlte Option. Und das habe ich, glaube ich, 3-mal gemacht.
Können Sie sagen, von den paar Entscheidungen, die wir auch schon angesprochen haben, welche die wichtigste Weggabelung war in Ihrem Leben?
Die ganz am Anfang, Jura, das mir erstaunlich viel Spaß gemacht hat. Das Anwaltsein hat mir irre Spaß gemacht, weil ich merkte, dass Leute, die ich sehr schätze, dann plötzlich mein Urteil schätzen, ne? Bloß weil ich Jura kann. Das waren Leute, die hatten einen Riesenbetrieb aufgebaut oder so. Und die fragten mich jetzt, dieses Greenhorn, was sie machen sollten und nahmen mich ernst. Das habe ich sehr genossen. Und dieses Fluffy, was im Journalismus ja leicht immer drin ist, dieses Show-Element, ist da weg. Die brauchen nur Kompetenz, die brauchen keine Show. Show machen die selber. Und mir hat das gut gefallen. Und davon wegzugehen und eben diesen anderen alten Weg zu gehen, das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung.
Es lief ja irgendwie alles ganz gut. Sie hatten am Ende sehr viel Erfolg oder haben immer noch sehr viel Erfolg. Aber wann sind Sie denn mal gescheitert? Können Sie uns mal so eine Liste geben, von wo Klaus Kleber nicht genommen wurde?
Ich habe mich nie beworben, lustigerweise.
Nie ein Bewerbungsgespräch?
Doch, ich habe ein Bewerbungsgespräch. Das eine Bewerbungsgespräch war mal, aus dem habe ich auch eine Lebenserfahrung gezogen. Ich wusste ja, dass mit diesem Bodensee, 2 Jahre Bodensee ist endlich und es ist wunderschön, aber es ist dann auch gut, dass mich jemand zwangsläufig da wieder rausholt. Also, dass ich im Bodensee so glücklich als Fischer am Bodensee mein Leben beende, mein Berufsleben, das war so nicht meine Vorstellung. Und das konnte auch nicht passieren. Und dann wurde eine Stelle in Paris frei. Und ich dachte, zeitlich hat es gut gepasst. Und ich habe dann den Zuständigen, den Hörfunkdirektor, angerufen und habe gefragt, hören Sie mal, ist die Stelle wirklich frei oder habt ihr längst jemand ausgesucht? Und der sagte, nein, bewerben Sie sich, no, das ist frei, ja, das könnte zu werden. Und mein Problem war, dass ich so gut wie kein Französisch konnte und dass im Südwestfunk Leute waren, die sprachen perfekt Französisch. Und dann habe ich so einen richtigen Bluff gemacht. Ich hatte nie in der Schule Französisch gehabt. Ich habe es dann im Volkshochschulkurs ein bisschen gelernt und war dann mal in Lausanne für zwei Semester Student, aber da sprach man wahnsinnig viel Englisch und Deutsch. Ich habe im Grunde nie gelernt. So, und dann habe ich mir jemand gesucht, eine Französischlehrerin in Konstanz, und habe die angeheuert für 12 oder 14 Abende. Also das musste alles ganz schnell gehen. Und habe mit ihr konsequent geübt, wie rede ich Französisch in einem Bewerbungsgespräch. Also ich hatte so einen Baukasten von Sachen, die ich erzählen konnte. Über Frankreich, politische Landschaft im Moment, über meinen bisherigen Werdegang, wie ich mir meinen Beruf in Paris vorstelle. Ich hatte so ein bisschen Text, aber das ging alles zusammen auf anderthalb DIN A4 Seiten Schluss. Und dann war das Bewerbungsgespräch und die ganzen Superstars in Französisch waren schon durch. Und zum Schluss wurden sie mich dann auch noch hingesetzt. Und da war damals ein hoher Chef des Hauses, der mehr in Frankreich lebte als in Deutschland und ein unglaublich gelehrtes Französisch sprach. Da war jemand, der mit einer Französin, mit einer karibisch-französischen Schönheit verheiratet war. Die konnten alle super Französisch. Und das Gespräch war aber auf Deutsch. Und dann fragte schließlich der Hörfunkdirektor, der Chef, und wie ist es mit Ihnen mit Französisch? Und dann habe ich auf Französisch geantwortet und habe gesagt, wir können gern das Bewerbungsgespräch auf Französisch fortsetzen. Und da merkte ich, wie bei denen die Kinnlade runterging, weil die alle wussten, der kann nicht viel Französisch, also das ist ein schwaches Ding.
Ah. Jetzt frage ich mich noch, warum sie den Job nicht bekommen haben, weil es klingt gut bisher.
Klingt gut, weil die natürlich jemand ausgesucht hatten vorher. Und dann riefen die mich hinterher an und sagten, das hätten sie gut gemacht, das war schon gut, aber wisst ihr, also jetzt nehmen wir mal, aber das nächste Mal sind sie dran. Und das nächste Mal ging es um Amerika. Und deswegen, do it like you mean it. Meine Kinder kennen diesen Spruch von mir. Wenn du dich in ein Bewerbungsgespräch einlädst, dann bereite dich auch darauf vor und geh da rein mit der Einstellung, ich brauche diesen Job nicht, aber ich will dieses Bewerbungsgespräch gewinnen. Einfach so, aus Sport. So. Entspannt, aber entschieden. Das ist die richtige Einstellung. Und niemand kam auf die Idee, dass ich mich da 10 oder 12 Lektionen lang auf diese 7 oder 8 Minuten vorbereitet habe. Das war natürlich ein Bluff und der hätte ganz leicht auffliegen können. Aber es lief super. Und das habe ich dann auch eingelöst, dieses werden Sie das nächste Mal, als es dann um Amerika ging. Also diese, ich fliege morgen los, wenn es sein muss, und dieses Jahr, der von rechts wegen hätte der schon mal einen Job kriegen müssen, hat dann gereicht.
Ich möchte zum Ende des Podcasts noch mal ein bisschen was wissen über Ihren Blick auf meine oder auf unsere Generation. Sie sind ja auch Honorarprofessor an der Uni manchmal. Sie haben selber 2 Töchter. Finden Sie, dass wir zu hohe Ansprüche haben an den Beruf oder vor allen Dingen an die ersten Jahre im Beruf?
Das kann ich nicht. Nein. Ich habe das Gefühl, es ist wesentlich schwieriger geworden, sich zu entscheiden. Auch weil Ihre Generation so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Und ich sehe ja, was für Bewerbungsschreiben wir bekommen. Und ich möchte mit keinem von euch konkurriert haben müssen. Ich wäre bestimmt nie genommen worden. Also diese ganzen Lebensläufe, die irgendwie zwischen einem Auslandssemester in Massachusetts und an der London School of Economics dann noch irgendwie einen Hilfseinsatz bei den Ärzten ohne Grenzen in Sierra Leone dazwischen und da schaudere ich vor Respekt. Und jemand, der all das gemacht wird, der möchte natürlich auch jetzt den Weg nach ganz oben vor sich sehen. Und glaubt dann, wenn ich jetzt den richtigen Einstieg wähle, dann schaffe ich das. Und viel wichtiger, wenn ich jetzt den falschen Einstieg nehme, dann verbaue ich mir was mir im Grunde schon jetzt garantiert wäre. Und das führt zu einem Druck am Anfang, der diese Freude wegnimmt. Also ich erinnere mich an die Zeit zwischen 20 und 30 als eine Zeit, als die Möglichkeiten endlos waren und die Verpflichtungen minimal. Man konnte auch echt mal es einfach laufen lassen. Aber es kam auch jeden Tag irgendwas Spannendes, was man machen konnte. Und ein bisschen unbefangener auf das Zugehen, das ist vielen durch die eigene Ausbildung versperrt. Lustig, dass mehr Ausbildung, mehr Voraussetzungen, mehr Chancen zu mehr Stress führen, statt zu weniger. Aber das ist das, was ich immer wieder beobachte. Und dann ist was, was von außen auf ihre Generation zukommt, ist das, was wir damals hatten, diese Grundentspanntheit. Es wird schon, wir werden ganz sicher einen Beruf finden, der uns so eine gewisse Sicherheit im Leben gibt. Das ist ja nicht mehr da. Also das ZDF hat jetzt seit Jahren jungen Leuten keine wirklich fairen Bedingungen mehr anbieten können, in einen Job zu kommen. Und wenn ich heute 28 wäre, sagen wir mal, und zur Frage stelle wie Familie, Kinder, Sicherheit, das erfordert heute mehr Wagemut als damals.
Das wirklich, obwohl die wirtschaftliche Situation ja insgesamt besser ist. Viele von uns sind ja in besseren Verhältnissen aufgewachsen dann noch als
aufgewachsen, in ihrer ja. Generation. Aber dann sehen die Möglichkeiten der Eltern und sagen, und wenn ich mal auf mich gestellt bin, wie soll ich sowas Ähnliches schaffen? Das ist wirklich, finde ich, für sie schwieriger geworden. Und trotzdem glaube ich, dass Gelassenheit der richtige Ratgeber ist. Und es gibt diese amerikanische Einstellung, weil wir vorhin auch über Geld gesprochen haben. Der Spruch sagt basically, mach, was dein Herz dir sagt, das Geld wird dann folgen. Aus meinem Leben, Berufsleben, kann ich sagen, so war es bei mir. Und ich habe mich, wie gesagt, zwei oder dreimal aktiv für weniger Geld entschieden. Und am Ende hat es sich auch wirtschaftlich dann irgendwie wieder geschüttelt und sogar gelohnt. Also es ist kein leeres Versprechen, es kann auch so tatsächlich gut gehen, ist meine Lebenserfahrung. Und was sich ganz wesentlich, vor allen Dingen in meinem Beruf, verändert hat, ist, wir haben alle noch von den Altvorderen gelernt, wie es geht. Heute ist es umgekehrt. Ich lerne von den jungen Leuten. Und vielleicht lernen die auch zwei, drei grundsätzliche Sachen von jemandem wie mir, aber wie die Medienwelt heute funktioniert, finden wir gemeinsam raus. Und da sind eher die jungen Leute die Pioniere. Das ist auch eine irre Chance. Also es ist, die Chefs reden immer über Augenhöhe, aber die meinen das nicht wirklich. Aber heute ist es tatsächlich so, dass mir der Austausch mit End-20ern echt was bringt.
Was wäre Ihr Rat an Ihr 20-jähriges Ich? Sie schienen ja ganz glücklich und entspannt zu sein, aber vielleicht gibt es trotzdem was, was Sie hätten besser machen können in der Zeit zwischen 20 und 30.
Nein, glaube ich nicht. Also zwischen 20 und 30 habe ich alles richtig gemacht. Ich hatte hier in Berlin, da war ich so etwa 33, und war schon Chefredakteur des RIAS und bin da gescheitert. Und so ein Knick in der Karriere, also das lag auch daran, dass ich Fehler gemacht habe. Die Umstände waren nicht optimal, aber ich war vor allen Dingen nicht optimal und habe Fehler gemacht, eine ganze Menge Fehler. Und das mal so richtig vor die Wand zu fahren und nach Hause zu kommen und zu sagen, ich weiß nicht, wovon ich übernächsten Monat, wenn die Kündigungsfrist abgelaufen ist, mein Geld verdienen soll. Das ist schon ganz heilsam.
Das Was auch war der große Fehler da?
Ach, das ist ein Sammelsurium von Fehlern, die man als junger Chefredakteur in einer komplexen Anstalt und in komplexen Zeiten, das war die Zeit des Mauerfalls, die man da machen kann, auf persönlicher Ebene, auf beruflicher Ebene, Fehleinschätzung. Aber ich habe gleichzeitig auch in den Laden einen Schwung reingebracht, die er vorher nicht hatte. Es war, also ich glaube nicht, dass das ein Total Failure war. Wurde mir später auch von Kollegen Gott sei Dank bestätigt. Aber unterm Strich hat es halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Sonst war ich immer der der, auf den die Götter mit vollen Händen ihre Gaben streuen, wie es in dem berühmten Gedicht heißt. Und irgendwann muss auch so jemand halt mal
auf dem Boden der Tatsache.
Einer auf die Mütze kriegen, aber gewaltig.
Ich stelle all meinen Gästen die zwei Fragen, die es so ein bisschen runterbrechen sollen, auf einen Satz. Ja? Also was war der beste Rat, den Sie jemals bekommen haben?
Das war eine Frage. Wollen Sie nicht zurückkommen zum Journalismus? Damals, als ich gerade an der Schwelle war und ein super Angebot auf den Tisch hatte, für mein Leben Anwalt zu bleiben. Und dann dorthin zu gehen und sagen, nein, ich verfolge den Traum, den ich seit ich 16 war, habe und lass mich jetzt nicht verführen. Das war der innere Rat und die äußere Frage zum genau dem richtigen Zeitpunkt.
Was war der schlechteste Rat?
Den ich befolgt hätte?
Nö, oder überhaupt? Den müssen Sie nicht befolgt haben. Den können Sie auch bekommen haben und als schlecht abgestempelt haben und dann nicht befolgt haben.
Der Unipräsident von Tübingen, der hieß Theis, der kannte mich hauptsächlich nicht als Student, sondern als Reporter des Südwestfunks. Und als ich dem sagte, dass ich jetzt mich entschließe, endgültig Journalist zu werden, dann sagte er, das ist nichts anderes als die Flucht vor der Professionalität. Er war der Ansicht, ich sollte zu einem Gericht oder als Anwalt oder sonst irgendwo Verantwortung übernehmen und nicht zu diesem Dummschwätzergewerbe gehen. Das war der schlechteste Rat, aber nicht eine Sekunde habe ich gedacht, dass ich dem befolgen würde.
Ganz zum Schluss stelle ich noch drei Fragen, die nicht von mir kommen, sondern die ich mir klaue bei schlauen Leuten. Eine ist von einem Journalisten, eine ist von Max Frisch, eine ist aus einem Fragebogen 36 Questions That Lead to Love. Die erste Frage ist, ist Erfolg ein Zeichen dafür, dass man seiner Zeit nicht mehr voraus ist?
Ich sehe den Zusammenhang nicht. Nein, warum sollte das so sein? Das kommt mir wie ein gewollt philosophisches Statement vor, das sich bei Dranklopfen als hohl erweist.
Legen Sie sich jemals die Worte zurecht, bevor Sie jemanden anrufen? Und wenn ja, warum machen Sie das?
Ja, doch schon. Also ich bin zwar jemand, der gerne planlos in irgendwelche Situationen stolpert, aber ab und zu, wenn es wichtig ist, denke ich mir da schon wenigstens den Start aus. Und dann läuft das Gespräch sowieso immer anders als geplant.
Wen, der schon tot ist, möchten Sie gerne wiedersehen?
Privat oder lieber journalistisch? Ich hätte gerne John F. Kennedy mal getroffen.
Allerletzte Frage. In einem Interview vor 10 Jahren, da haben Sie gesagt, Sie möchten auch noch mit 85 vor der Kamera stehen, wenn man Sie lässt, und Sie wollen nie mit dem Journalismus aufhören. Jetzt sind Sie 64. Bleiben Sie bei der Aussage?
Warum sollte ich mich in den 14 Tagen seitdem meine Meinung geändert haben? Ich muss vielleicht nicht, also das mit der Kamera, das würde ich streichen. Die brauche ich nicht. Aber als Journalist arbeiten, ja, sehr gern.
Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
War ein Vergnügen.
Das war mein Gespräch mit Klaus Kleber. Eine echt erfolgreiche Karriere, die er aber vielleicht auch als Anwalt hätte haben können. Diese Kombination aus Gelassenheit gepaart mit dem Grundsatz Do it like you mean it, das scheint sein Erfolgsrezept zu sein. Kann man ja mal probieren. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne, entweder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören bei Lehrjahre Nummer 6.